Ho, ho, ho und herzlich willkommen zur 10. Episode vom Lesemontag, der letzten Folge in diesem Jahr, weil der Weihnachtsmontag ist ja um des lieben Friedens willen auch Lesepause. Und wir beginnen weiter mit dem Thema Beobachtung auf Seite 84 ganz oben. Diese Überlegungen schließen, wie schon angedeutet, an die von George Spencer Brown entwickelte operative Logik an. Sie setzen deren Kalkül voraus. Sie setzen nicht deren Kalkül voraus, wohl aber dessen operative Autonomie. Dazu gibt es eine Fußnote, die ganz gut passt. Folglich sind wir auch nicht darauf angewiesen, zu untersuchen, ob dieser Kalkül rein logisch etwas Neues bringt. Vergleiche Paul und Frank, Flaws of Form. Nur die erkenntnistheoretische Kontextierung ist für uns von Interesse. Die Unterscheidung ist der Grund der Beobachtung. Denn mit einer anderen Unterscheidung würde man etwas anderes beobachten. Die Unterscheidung kann aber nur selbst implikativ eingeführt werden und das wird zum Paradox, wenn man mit dem Unterscheiden beginnt. Denn die Unterscheidung ist eine Form, die ihrerseits eine Innenseite, das Unterschiedene, und eine Außenseite, das Sonstige, unterscheidet. Also kann man mit dem Unterscheiden nicht anfangen, ohne schon Unterschieden zu haben. Der Kalkül Spencer Brown schiebt dieses Problem vor sich her. Er lässt sich dadurch nicht blockieren, bis er komplex genug ist, um es mit der Figur des Re-Entry, dem Eintritt der Unterscheidung in das Unterschiedene, zu behandeln. Zunächst wird die Einfachheit der Startoperation des Beobachtens akzeptiert und mit der selbstimplikativen Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung weiter behandelt. Beobachten ist demnach das Bezeichnen der einen und nicht der anderen Seite der Unterscheidung. Ohne Unterscheidung, aber auch ohne Bezeichnung, kommt es nicht zustande. Es kann sich um ein extrem Verschiedenes handeln, solange nur die Form einer Unterscheidung zugrunde gelegt wird. Etwa um dies und nichts anderes, mein Freund und niemand sonst, nah und nicht fern, warm und nicht kalt, 27 und keine andere Zahl. Konservativ und nicht progressiv. Das Beobachten ist der operative Vollzug einer Unterscheidung durch Bezeichnung der einen und nicht der anderen Seite. Es ist nichts weiter als dieser operative Bezug. Das heißt unter anderem, dass die Beobachtung selbst nicht in der Lage ist, in ihrem Vollzug wahr und unwahr zu unterscheiden. Sie tut, was sie tut. Das schließt es nicht aus, auch die Unterscheidung wahr, unwahr, wie immer konditioniert, als Unterscheidung zu verwenden. Wie jede Unterscheidung eignet sich auch diese dazu, eine Beobachtung zu strukturieren, mit der dann etwas anderes als wahr und nicht als unwahr bezeichnet wird oder umgekehrt. Aber auch dann gilt, dass die Operation des Beobachtens sich in ihrem Vollzug nicht selbst als wahr bzw. unwahr bezeichnen kann, sondern dass dies voraussetzt, dass nun die Beobachtung ihrerseits beobachtet wird. Es scheint, dass diese Unterscheidung wahr-unwahr in ihrem neuzeitlichen Gebrauch auf ein Beobachten von erkenntnisspezialisierten Beobachten eingeschränkt worden ist. Das ist sicherlich ein besonderer Fall des Beobachtens, aber er bildet gerade deshalb keine Ausnahme von der allgemeinen Beschränkung, dass die Beobachtung mit der von ihr gewählten Unterscheidung operiert und sich eben deshalb nicht selbst mit einer anderen Unterscheidung unterscheiden kann. Wir können auch formulieren, das Beobachten benutzt die eigene Unterscheidung als seinen blinden Fleck. Es kann nur sehen, was es mit dieser Unterscheidung sehen kann. Es kann nicht sehen, was es nicht sehen kann. Vielleicht bis hier.
Kann man das jetzt quasi so zusammenfassen, dass man nicht beobachten kann? Weil mir da jetzt eigentlich kein Fall von Nichtbeobachtung eingefallen ist. Also schon allein, wenn da steht, also dies und nichts anderes, dann kann man ja quasi nur beobachten, oder? Also wenn ich jetzt sage Kaffee, dann ist es Kaffee und nichts anderes. Dann beobachte ich den Kaffee und benutze dann implizit eine Unterscheidung.
Ja, wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen thematisiert, dass der Luhmann auch noch ganz fein unterscheidet zwischen referieren und beobachten. Und beobachten ist für ihn der Gebrauch der Form zum Zwecke der weiteren Informationsgewinnung. Also wenn man beispielsweise nur sagt Kaffee und nichts anderes und es dabei belässt, dann wäre es streng genommen nur ein Referieren. Wenn man aber sagt, ja, warum ist da Kaffee und kein Tee und ist der jetzt heiß oder kalt, dann geht das Beobachten los. Also er macht diese Unterscheidung in soziale Systeme auf und geht dann, also gebraucht sie dann in den nächsten 10 Jahren immer etwas weniger, habe ich so den Eindruck.
Also ich habe ich hätte es ein bisschen anders verstanden in dem Sinne, dass Referieren bzw. Referenz einfach nur das ist, worauf sich die Beobachtung bezieht. Und das kann sozusagen entweder Fremd- oder Selbstreferenz sein. Also sich entweder auf einen Kaffee oder auf eine Beobachtung, auf eine eigene Beobachtung eines Systems beziehen. Klar, wenn ich einfach nur Kaffee sage, dann ist es ja eine Information, ein Unterschied, der in irgendeiner Hinsicht einen Unterschied macht. Und so wie das hier jetzt steht, also etwa im Sinne von dies und nichts anderes, dann wäre jetzt Kaffee einfach eine Beobachtung, deren Gegenseite jetzt einfach nur implizit bleibt. Aber der Luhmann unterstellt hier jetzt einfach, dass es eine andere Seite des Kaffees gibt, die jetzt nicht bezeichnet wird. Aber trotzdem wäre es doch eine Beobachtung, oder?
Ja, also vielleicht könnte man dann zwischen den produktiven und den unproduktiven Beobachtungsweisen jetzt neben dieser Sache mit der ersten und zweiten Stufe dann versuchen, das einzufassen. Also wenn wir jetzt bei diesem Kaffeebeispiel bleiben, also man könnte ja, so wie Husserl das ja vorangedacht hatte, sich sein ganzes Leben lang nur auf diese Aspekthaftigkeit des Kaffeeseins konzentrieren und die ganzen Umweltabscheidungen und die ganze Objekthaftigkeit nachvollziehen. Und dann würde man in so eine schlechte Unendlichkeitsspirale hineinkommen, in der man dann nichts mehr anderes beobachten kann. Man frisst sich daran dann fest und man lässt die ganze andere Welt drumherum dann in dieser Relationsweise dann vergessen machen irgendwie. Also man versucht sie. Also das
weiß nicht.
Ja. Entschuldigung. Frank, du hubst doch an, was zu sagen. Ich meine, das Referieren und Beobachten ist ja dein Thema eigentlich. Oder eins deiner Themen, wo du nochmal die Taschenlampe drauf geschienen hast lassen.
Ja, ich sehe es auch so, wie du es vorhin referiert hast, André, eher, dass er schon unterscheidet, zwischen diesem fraglosen Agieren, sozusagen dieser alltäglichen Welteinstellung, wie es der Konstantin auch schon mit Husserl angedeutet hat, wo man einfach so vor sich hin wurschtelt. Und erst in dem Moment, wo man die Wahl als Wahl, als motiviert beobachtet, entweder sich selber oder wenn Mitteilungen so konstruiert werden durch andere Mitteilungen, dann erst wird es zum Beobachten. So verstehe ich ihn und denke auch, dass der Peter Fuchs zum Beispiel das auch so sieht. Aber das ist natürlich fällt jetzt hier weg. Aber ich will damit beantworten, bin nicht nur ich, der meint, dass der Luhmann unterscheidet zwischen diesem fraglosen Referieren und tatsächlich im Beobachten umzu.
Also das dann wörtlich. Irgendwo stand das so wörtlich. Weiß ich, ob ich das gelesen habe jetzt.
Also wenn man jetzt von dieser Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz ausgeht, dann müsste es sozusagen Formen der Selbst- und Fremdreferenz geben, die keine Beobachtung sind.
Es ist ja, sobald sie als im Hinblick auf Selbst- und Fremdreferenz beobachtet wurden, das ist ja sozusagen, das ist ja keine Ontologie, ist es jetzt eine Beobachtung oder nicht, sondern dürfen wir nicht vergessen, es geht ja immer um so ein retrogrades Anschlussgeschehen, egal ob Gedanke an Gedanken anschließen, jetzt Muster gesprochen, oder Kommunikation sich rückbeziehend immer auf Kommunikation beziehen. Und erst in diesem Geschehen wird ja überhaupt irgendwas zu irgendwas.
Ja. Er nennt das ja.
Also nur der Vollzug, einmal Unterscheidung treffen in dem, was bezeichnet, wird es ja erst durch einen nächsten Vollzug, der das sozusagen so bezeichnet. Ne?
Deswegen habe ich diese Stelle mir hier markiert. Ne? Also beobachten, es ist nichts weiter als dieser operative Vollzug. Da haben wir ja letzte Woche auch schon dran geknobelt, ne? Also dann die Beobachtung, was beobachtet man da alles und so weiter.
Das, also ich kenne vielleicht ein bisschen mehr, wenn man sich anschaut, was da unterschieden wird durch die Beobachtung. Die Beispiele, die er da gibt, die sind ganz instruktiv darin, dass sie es eigentlich nicht sind, weil es ein ziemlich bunter Strauß ist. Was gleich bleibt, ist, dass er immer die mit Negationen einführt, aber unterscheidet dann nicht dezidiert zwischen bestimmter und unbestimmter Negation. Dies und nichts anderes. Interessant auch, dass er noch nicht diese Barré-Schreibweise hat, sondern das heißt ja nicht warm und nicht kalt, sondern warm und nicht Doppelpunkt kalt. Ne, sonst wäre es ja warm und nicht kalt, wäre warm und warm. Ne? Es ist, da kommt es darauf an, wie man das betont, aber das sind manchmal semantische Duale, manchmal sind es tatsächlich Oppositionen und so.
Ja.
Und bei manchen Fällen ist es dieses Referieren von dies und nichts anderes. Aber es gibt eben zum Beispiel bei 27 und keine andere Zahl. Also dass da sogar noch die Kategorie mit benannt wird in der Unterscheidung. Das sind also
geht wild durcheinander. Ja.
Naja, aber das ist ja der Fall hier, dies und nichts anderes. Also an dem beiße ich mich jetzt gerade so ein bisschen fest vielleicht. Ja. Aber das kann, wie gesagt, das kann jetzt Kaffee sein, das kann 27 sein. Und wovon sich das jetzt eben und nichts anderes, ja, was jetzt sozusagen die Gegenseite betrifft, ist jetzt sozusagen nicht näher bestimmt. Nichts anderes eben. Und insofern tue ich mir schwer, also wenn das jetzt so zutrifft, tue ich mir schwer, mir so etwas wie Referenz ohne Beobachtung vorzustellen.
Das wäre dann Programmatik, oder nicht? Also ein Programm kann ja dann den Code nur insofern lesbar machen, als es eben dies und nichts anderes Spielchen spielt.
Naja, Moment, also ja. Wenn es jetzt sozusagen um Code und Programme geht, dann sind das jetzt sozusagen schon anspruchsvollere Formen von Beobachtung. Ja. Also sozusagen nicht
oder weniger anspruchsvolle.
Ja, ich komme wieder aus Anschauung her. Ne? Wir hatten ja die Kunst der Gesellschaft. Da hat er die Beobachtung nachgesetzt und abgegrenzt von der Wahrnehmung. Und da würde ich dann jetzt das Referieren, also die Referenz dazwischen ansiedeln. Ich kann meinen Blick schweifen lassen und einfach nur sehen, beispielsweise Steppe, und irgendwie hoppelt da vielleicht, keine Ahnung, nichts Gefährliches für mich. Ja, das ist gerade der Modus, in dem ich unterwegs bin. Und dann wechsle ich, also auch vom, dass ich sage, ja, da sind irgendwelche Tierchen am Hopsen. Aber wenn ich eben im Modus unterwegs bin, ich suche nach was mir gefährlich werden könnten. Und dann sehe ich auf einmal, Tiger. Ja, dann beobachte ich. Also eher so eine...
Wenn man es genau in einen Horizont von auch Möglichen stellt, dies und nichts anderes heißt ja einfach nur dies, hoppala, heißt sozusagen dies und dann das, sozusagen, und erst wenn ich sozusagen eine Gegenseite thematisiere, die im Augenwinkel habe, ne, dann, so habe ich den Luhmann verstanden, würde er von Beobachten sprechen.
Ja gut, aber Referenz, aber das Referenz heißt ja auch irgendwie ein Bezug zu etwas Bestimmtem. Also ich meine, sozusagen das, was ihr jetzt gerade beschreibt, das wäre ja eigentlich Referenzlosigkeit. Also irgendwie so in so einem Dämmerzustand sich da irgendwie von Wahrnehmungen beeindrucken zu lassen, ohne nähere Selektivität. Aber ich glaube, das ist mit Referenz nicht gemeint.
Nee.
Also man muss unterscheiden zwischen aus der Sicht eines Beobachters dieser Prozesse, der stellt natürlich fest, der dort referiert, muss natürlich unterschieden haben. Und sozusagen aus der Teilnehmerperspektive dessen, der vor sich hin lebt, ob der Unterscheidungen einsetzt oder ob er einfach nur tut, was er tut.
Ja, also ich glaube, generell ist die Unterscheidung zwischen diesem Referieren und dem Beobachten sehr, sehr gering. Also der Streitwert ist sehr gering, ne? Und man könnte jetzt auch fragen, warum will man diese Unterscheidung machen? Also was ist die Limitationalität? Wie führt das dann weiter? Und da habe ich so den Eindruck, dass das in soziale Systeme noch ganz, ganz wichtig für ihn war. Und dann zum Beispiel in Kunst der Gesellschaft ist das überhaupt nicht aufgetreten, meiner Erinnerung nach. Und jetzt kommt es hier wieder. Also man kann sich dann fragen, wer will so unterscheiden zwischen Referenz und Beobachtung und warum? Und der Punkt ist, dass man bei Luhmann an verschiedenen Stellen verschiedene Hinweise findet, dass er es mal macht und mal weniger macht, ne?
Ja, und das hatten wir doch schon mal in was ich daraus lese, ist es eher so tatsächlich, also insofern das Wabern vom Rahmen trifft es schon ganz gut, eine Vorstellung, das Bewusstsein oder Kommunikation zunächst mal tatsächlich möglicherweise vor sich hin wabert und dann nur bei dezidierter Operativität sozusagen scharf gestellt wird und der Wahrnehmung an sich nicht mehr zurechtkommt und noch bewusster dazu schaltet und sagt, ah ja, hier ist ein Schuh, hier ist ein Kaffee und wo ist eigentlich meine Sonnenbrille?
Und wo bin ich? Das ist ja dann das Interessante. Also erst im Beobachten des Beobachtens der eigenen Identität, erst in der Reflexion auf die Frage, was beobachte ich, wenn ich mich beobachte, ergeben sich dann die Probleme der Paradoxie und Tautologie. Deshalb glaube ich auch diese Dichotomisierung und eben keine Binarisierung, das, was du gerade gesagt hast mit der Barré-Schreibweise, Franz, dass er eben genau diese spezifisch menschliche Qualität des sich hinterfragen Könnens eine andere Art der selbstreferenziellen Qualität noch beherbergt oder dem noch innewohnt, die man nicht allein über diesen normalen operativen Vollzug dann rekonstruieren könnte. Also ich hatte gerade kurz was vorgelesen aus Autopoiesis des Bewusstseins, also da von 95, da wird es plötzlich wieder wichtiger, was wir jetzt in Kunst der Gesellschaft dann mit der Sinnselektivität des Sozialsystems Kunst dann wieder abgewertet bekommen haben.
Ja,
aber ich glaube, das hängt wirklich von diesem...
Ich glaube, das ist jetzt eben, wie gesagt, wieder ein bisschen zu nah an Bewusstsein und an Wahrnehmung gedacht. Wenn jetzt sozusagen die Referenz ein soziales System ist, dann wüsste ich nicht, was jetzt sozusagen Referenz, was jetzt sozusagen dieser Waber-Zustand der Kommunikation sein soll, in dem nichts beobachtet, sondern referenziert, auf was referenziert wird. Ja. Und wo unterscheidet dann, also ich meine, wenn schon irgendwo Referenz im Spiel ist und der Ausgangspunkt ein soziales System sein soll, dann erschließt sich mir jetzt nicht, wie das jetzt möglich sein soll, ohne Beobachtung zum Beispiel der System-Umwelt-Differenz überhaupt zu unterscheiden, worauf sich die Referenz bezieht. Also ob das sozusagen dieses referenzlose Referenzieren, das leuchtet mir nicht ein. Ich finde es doch eigentlich viel hermeneutisch viel sparsamere Lesart zu sagen, es gibt sozusagen kein Nicht-Beobachten und jedes Beobachten referenziert entweder auf ein System, das beobachtet, also auf den Beobachter selbst oder auf irgendetwas anderes. So. Und damit wäre die Geschichte doch gegessen, oder?
Ja, wenn nicht die Sprache wäre. Wenn nicht das Problem wäre, dass es eine Dynamizität oder eine Sprachspielhaftigkeit der Worte selber nochmal gibt, der Widerstand der Sprache gegen die Sprache, die nichts mit der physikalischen Außenwelt zu tun haben muss. Also die Begriffe passen ja nicht auf die Objekte. Es gibt ja immer Unter- und Überdeckungen.
Ja gut, das kann man ja beobachten, aber dafür muss man dann eben halt auch referenzieren.
Aber das Argument von Rami ist doch schon ziemlich einschlägig, dass man sagt, bei Bewusstsein mögen wir uns das noch vorstellen können, die feine Unterscheidung zwischen Referieren und Beobachten, aber bei sozialen Systemen, also zum Beispiel der Interaktion, hört das dann einfach auf. Da kann man nicht erklären, warum die das eine Mal einfach nur so dahin dämmern soll und beim anderen Mal Informationen gewinnen will. Das können wir nicht mehr unterscheiden. Also ich hätte da Schwierigkeiten mit.
Also ich meine, es gibt ja sowas wie Rauschen, oder? Das, was sozusagen durch eine Beobachtung, sozusagen nebenbei läuft oder sozusagen Abfall der Beobachtung oder Parasit oder was auch immer ist. Also das kann ich mir vorstellen, aber das ist ja nichts, worauf man referenzieren kann.
Na doch, hast du doch gerade.
Ja, ich habe es unterschieden, ja, das Rauschen von Information. Aber wie soll ich mich auf Rauschen beziehen, ohne von einer Unterscheidung Gebrauch zu machen? Rauschen und nichts anderes zum Beispiel. Ja, also ich weiß nicht, was das jetzt vor allem in Bezug auf Kommunikation dann sein soll.
Der Bedeutungsgehalt des Begriffs selber, das ist ja nur ein Wortzeichen. Das ist ja noch nicht das Geräusch oder die Ausdrucksform selber. Ja.
Erstmal ist mir an diesem Satz sehr wertvoll, dass da jetzt für mich ist das sowas beinahe wie eine Definition. Ja, es ist nichts weiter als dieser operative Vollzug, das Beobachten. Hängen geblieben bin ich vorne ganz zu Beginn des Absatzes an dem Begriff Grund. Ne, aber ich meine, das ist wohl eher räumlich gemeint, topologisch. Ne? Das ist der Grund, von dem es losgeht und nicht jetzt eine Begründung. Die Unterscheidung ist der Grund der Beobachtung. Aber dass wir das sozusagen klar haben, was Beobachten, also Beobachten bezeichnet, unterscheiden und bezeichnen. Und zwar den operativen Vollzug, der im nächsten Moment schon wieder weg ist. Also das ist für mich so mein Verständnis jetzt davon. Und zu dem mit dem Rauschen, Rami, sehe ich ja ganz ähnlich. Wenn ich jetzt Menschen sprechen höre, und ich kann die Sprache überhaupt nicht verstehen, die ist mir komplett fremd, dann kann ich gar nicht nachvollziehen, was für Formungen da im Medium passieren und so weiter. Wie soll ich dort, also das ist fast so, das geht so in die Richtung Rauschen, ne? Es müsste dann irgendwas für mich dabei sein, was ich dann sage, das kann ich beobachten, jetzt unterscheiden von was anderem und so weiter, um da anzuknüpfen, oder? Du bist ja reingegangen mit der Frage, man kann also nicht nicht beobachten. Deswegen bin ich da so hängen geblieben dran. Ich würde denken, irgendwie doch so intuitiv, so aus allem raus.
Also, es gibt noch eine, dass das System sich nur dann reproduziert, wenn es beobachtet. Und das würde dann dem Sami entgegenkommen. Und es muss ja weitergehen, sonst ist es nicht weitergegangen. Ne? Also worum es mir nur geht, also insofern, ich kann dem schon folgen, also was dieses vor sich hin, der man kommunikativ sein soll, ist dann letztendlich nur Gespräche, die sehr redundant sind und sie viel Selbstreferenz, bist du da, na freilich, bist du da, bist du auch da, ja, freilich, ja, schön, dass du da bist. Und so. Aber trotzdem wird ja dann noch beobachtet, insofern gebe ich dir da.
Aber nicht die eigene Lächerlichkeit dessen. Also das ist ja Familienfeiern, das kommen wir bald die nächsten Tage zu spüren. Also das ganze Festivitäten immer nur mit diesem ganzen Deklamatorischen und Deklarativen bestritten werden.
Ja, aber nichtsdestotrotz geht es dann ja irgendwie weiter. Insofern kommt es auf diesen Vollzug an und
das ist ein schönes Stichwort mit dem Weitergehen. Wollen wir weiterlesen?
Ja. Um dies festzuhalten, kann man auch sagen, dass alles Beobachten, auch das Beobachten von Beobachtungen auf der operativen Ebene, naiv verfährt. Oder mit nochmals anderen Worten, dass es in Bezug auf die eigene Referenz unkritisch vorgeht. Ja? Auch ein Beobachten von Beobachtungen ist davon nicht befreit. Insofern gibt es keine Reflexivitätshierarchien, mit denen sich das Beobachten von seinem Gegenstand entfernt und sein Verhältnis zur Realität mediatisiert. Solche Vorstellungen können allenfalls im subjekttheoretischen Epistemologien gepflegt werden. Systemtheoretisch kann es nur um die Frage gehen, ob der Beobachter im unmittelbaren Realitätsbezug ein Ding, Begriff, Symbol etc. vor Augen hat, ja, oder einen Beobachter, der seinerseits über eine Grenze hinweg das beobachtet, was für ihn Umwelt ist. Operativ bleibt es in allen Fällen ein rekursiv vernetztes Kommunizieren von Beobachtern und nur in den Unterscheidungsverhältnissen lassen sich komplexere Architekturen entwickeln, die jedoch niemals die Einheit der Welt, der Gesellschaft, des Wissenschaftssystems und so weiter in Frage stellen können. Trotz und gerade wegen dieser Beschränkungen durch den blinden Fleck, müsste es glaube ich heißen, und operative Naivität gilt, dass man einen Beobachter beobachten kann, wenn und nur wenn man darauf achtet, welche Unterscheidungen er verwendet. Distinctions reveal the cognitive capacities of the distinctor, Diese Beobachtung zweiter Ordnung setzt voraus, dass man den beobachteten Beobachter unterscheidet, also eine andere Unterscheidung verwendet als er selbst. Andererseits ist ein solches Beobachten von Beobachtungen nur möglich, wenn die zu beobachtenden Beobachtungen tatsächlich stattfinden. Der Beobachter zweiter Ordnung muss an Beobachtungen erster Ordnung anschließen können. Insofern ist und bleibt er selbst bei allen Unterschieden der Unterscheidungen, die er verwendet, und bei allem Interesse an Widerlegung oder Korrektur, an Entlarvung, Aufklärung, Ideologiekritik, Moment desselben Systems rekursiven Beobachtens von Beobachtungen. Wer immer beobachtet, nimmt daran teil, oder er beobachtet nicht. Es gibt keine exempten Positionen, da sind wir letztes Mal schon drüber gestolpert, so wenig wie es andererseits Beobachtungen gibt, die nichts unterscheiden, also auch nichts über den Beobachter erkennen lassen. Das Beobachten des Beobachtens ist ein rekursiv geschlossenes System. Soll ich noch das sind jetzt nur noch diese letzten zwei Absätze auf der Seite. Ich mache die nochmal mit, ich glaube, dann haben wir das im Paket. Diese Einsicht, dass es im Vollzug des Unterscheidens und Bezeichnens, das wir Beobachten nennen, unmöglich ist, dieses Beobachten selbst als wahr bzw. unwahr zu bezeichnen, trifft sich mit der wahrnehmungsphysiologischen bzw. wahrnehmungspsychologischen Einsicht, dass es im Vollzug des Wahrnehmens nicht möglich ist, zwischen Realitätsbezug und Illusion zu unterscheiden. Man kann als Folge früherer Erkenntniserwerbe wissen, dass man sich täuscht, aber man täuscht sich trotzdem, wenn man überhaupt mit einer illusionsträchtigen in einer illusionsträchtigen Weise wahrnimmt. Ebenso sind auch kommunikative Operationen, mit denen etwas beobachtet, also unterscheidend bezeichnet wird, in aller aktuellen Evidenz vollziehbar. Also nicht schon dadurch unmöglich, dass eine andere Beobachtung sie als unwahr bezeichnen kann, aber bei diesem Bezeichnen dann ihrerseits nicht ausmachen kann, ob nun diese Beobachtung zweiter Ordnung wahr oder unwahr ist. Auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung, auf der man Beobachter beobachtet, bezieht man keine hierarchisch höhere Position. Auch im Beobachtungsschema wahr-unwahr liegt keine Geste der Überlegenheit und kein Anspruch auf Beherrschung und Kontrolle, sondern nur ein spezifisches Interesse an einer spezifischen Unterscheidung. Freilich ist diese Unterscheidung weltuniversell gemeint. Sie schließt nichts aus. Mit der Frage des Beobachters zweiter Ordnung, wer sieht das, wer sagt das, wird kein Weltsachverhalt ausgeschlossen. Die Welt wird als eine sich beobachtende Welt zum Thema. Das kann geschehen, das muss nicht immer und überall geschehen. Aber die moderne Gesellschaft ist nur adäquat zu begreifen, wenn man in Rechnung stellt, dass sie diese Möglichkeit einschließt. Okay. Ja, also er reichert das jetzt mit seinen Begriffen an, nacheinander. Also er bewegt sich aus diesem epistemologischen Wert, den er George Spencer Browns zuspricht, dann heraus und geht dann auf seine Weltsachverhalte und auf diese ganzen gesellschaftstheoretischen Umordnungen. Es ist interessant, dass er sagt, es gibt keine Hierarchien und keine, genau. Aber trotzdem sagt er immer doch, also trotzdem zitiert er ja dann den Joseph Gogoin und Varela, dass die Cognitive Capacities of the Distincta trotzdem zählen. Also das ist ein bisschen komisch. Also im Sinne davon, dass Reflexivitätshierarchien sich verwenden.
Ich habe so den Eindruck, dass er jetzt den Begriff beobachten nochmal so ein bisschen zusammenfasst und abrundet. Also da ist ja jetzt nichts drin gewesen, wo wir jetzt so alle in Ohnmacht fallen würden, sondern das bringt diesen Beobachtungsbegriff nochmal ganz gut auf den Punkt. Habe ich so den, also war mein Eindruck.
Naja, ich habe ein bisschen noch im Hinterkopf, wie viel wir da drum gesprochen haben, ja, und auch nachher noch im Chat, um wie das alles ging. Ja, ich gebe dir gerne recht, André, aber anscheinend sind da wohl einige Fallstricke, sag ich mal, die ich im Moment noch gar nicht richtig realisiere, möglicherweise. Aber eigentlich klingt es mir, dass ich mich dir anschließe.
Ja, wie gesagt, ich finde diesen Widerspruch merkwürdig, dass man an den Unterscheidungen, die man verwendet, die kognitiven Kapazitäten sichtbar machen kann, aber die Reflexivitätshierarchien sich nicht darin widerspiegeln sollten oder könnten. Also das ist spezifisch.
das ist für mich so ein Vorgriff darauf oder so eine Abgrenzung eben immer dazu, also gegen das Gegenargument, wenn ich sage, ja, ich gehe in eine Meta-Position und noch eine Meta-Meta-Position und die ist dann, und die zeigt es mir, wie es wirklich ist, dass das so ein Abwehrsatz ist, gegen solche Versuche zu widersprechen.
Ja, ich würde halt, ich meine, selbstimplikativ, wenn man so verfährt, würde man dann ja auch sagen können, die kognitiven Kapazitäten lassen sich auch an dieser Beobachtung beobachten.
Ah, stimmt, ja.
Ja. Also für die Beobachtung kognitiver Kapazitäten gilt dann quasi im Prinzip das Gleiche, nur dass es dann eben ein Beobachter dritter Ordnung vielleicht ist, der dann drauf schaut. Aber eben für den gilt wiederum das Gleiche. Also es ist keine Hierarchie in dem Sinne, sondern eher so, ja,
aber eine Prüfung
gleiche Regeln für alle.
Ja, aber die Wertigkeit der Reflexivitätsmomente oder sowas, die wird ja schon geprüft. Das machen ja Bildungseinrichtungen ständig. Die kontrollieren ja, wie weit man dem Komplexitätsverständnis von Welt dann nahe gekommen ist, egal auf welche Weise.
Ja, wären das dann Beobachtungen zweiter Ordnung? Und wenn man jetzt sozusagen einfach Kinder nach kognitiven Kapazitäten sortiert,
Ja, nach Auffassungsgabe.
Nach Auffassungsgabe, ich meine, dann fragt man halt einfach, dann fragt man ja weniger, wie operiert jetzt so ein Kind kognitiv, sondern eher, was kann es und was nicht? Und dann sortiert man es eben entsprechend ein. Und ein Beobachter zweiter Ordnung, in der Bildungssoziologie beispielsweise, würde sich dann eben rekonstruktiv fragen, welche Kategorien, welche Unterscheidungen sind da im Gebrauch, wenn die Kinder so sortiert werden. Das wäre dann, glaube ich, eher die Beobachtung zweiter Ordnung.
Er markiert halt, dass der Unterschied dieser beiden Ebenen oder Ordnungen nichts Qualitatives oder so ausmacht, sondern oder kein Komplexitätsgefälle notwendig ausdrücken muss. Es gibt Fälle, wo Beobachtung erster Ordnung so blöd ist und die Beobachtung zweiter Ordnung sehr kompliziert, aber auch umgekehrt. Also ein Bratwurststand am Laufen zu halten, ist Beobachtung erster Ordnung, ist verdammt kompliziert. Ja. Zu sagen, da geht es um Zahlen, nicht Zahlen, es ist in einem Satz gemacht und fertig ist die Beobachtung zweiter Ordnung, das kann jeder Depp. Also es ist nie, aber es gibt eben auch andere Fälle. Ne? Also das sagt doch gar nichts aus. Und darauf legt der Wert, weil es eigentlich sehr naheliegend ist, in dieser ersten und zweiten Ordnung so eine Werthierarchie zu sehen.
Und er begründet es ja auch, dass beides Beobachtungen sind, die in Bezug auf die eigene Referenz unkritisch vorgehen. Das ist so die Begründung, warum Beobachten zweiter Ordnung eigentlich genauso unkritisch mit dieser eigenen Referenz umgeht wie Beobachtung erster Ordnung.
Also jetzt sozusagen auch innersoziologisch ist das ja ein interessanter Kontrast, also eben auch im Vergleich zu den Figuren, die da vorhin erwähnt wurden. Nicht? Ideologie, Kritik, Entlarvung, Aufklärung, das sind ja alles so Momente, vor allem der Wissenssoziologie, die sich ja immer dadurch privilegiert hat, in so eine Art von privilegierter Beobachterposition versetzt hat, indem sie eben gesagt hat, sie weiß etwas, was die Beobachteten nicht wissen. Aber eben nie selbst implikativ oder nicht immer so selbst implikativ verfahren ist, wie das Luhmann hier vorschlägt. Einerseits, indem er sagt, jede Beobachtung hat einen blinden Fleck, inklusive diese Beobachtung, die das jetzt hier beobachtet. Ja. Und das ist eine andere Art, zum Beispiel Latenz zu beobachten.
Ja,
die Latenz ist ja dann auch so schön. Ja. Ausführt in was ist der Fall und was steckt dahinter, nicht seine Abschlussvorlesung.
Darf ich kurz fragen, also ich habe die selbstimplikativ, was ist damit exakt darunter zu verstehen?
Naja, im Großen und Ganzen, dass das, was hier über den Gegenstand gesagt wird, auch für einen selbst gilt. Also wenn jetzt zum Beispiel Die Systemtheorie sagt, Kommunikation heißt Vollzug von Gesellschaft, dann gilt das auch für die Kommunikation der Systemtheorie. Ja, die muss sich dann halt ihrem Gegenstandsbereich zuordnen. Und dann kann sie zum Beispiel an sich selbst vorführen, was sie über ihren Gegenstand sagt, weil sie sozusagen damit ihm zusammenfällt.
Ja. Verstanden, dankeschön.
Also die Implikation, das ist ja auch aus diesem Searle, Wittgenstein, Osten-Bereich dann wieder entnommen. Also die konversationelle Implikatur zum Beispiel, das ist ja eine bestimmte Form der Performance. Das hat ja Rami gerade schon gesagt, mit dem Vorführen können von etwas. Es gibt ja dann noch die Illokution und noch ein paar andere Varianten davon, aber es geht ja immer um diese Abstufungen von Selbstimplikationsregeln. Aber ich hatte da noch ich wollte noch auf diese Latenzbeobachtung zurück, die Rami gerade noch mal stark gemacht hatte.
Latenz
also,
kommt aber noch, ja. Das kommt
ja. Ja, aber wenn man sich das Interesse, also jetzt an Kritik, ja, Ideologiekritik, das, was das Cluster in Frankfurt immer noch aufwendig betreibt, dass man damit eigentlich nicht die Latenzschutzmechanismen der Begriffe selber in den Blick bekommen kann. Ja, also diese ganze Wortgeschichte, dieser ganze Rattenschwanz an Umdeutungen durch die Jahrhunderte, die so ein Wort, ein unschuldig aussehendes Wort wie Kritik dann schon über sich hat ergehen lassen müssen, die ganzen Zumutungen und die Vereinnahmungen, um Gesellschaftsordnungen zu legitimieren und so weiter. Natürlich geht das nicht, wenn man einfach weiter Hierarchien bastelt. Ja, oder das Recht auf Rechtfertigung dann ausruft oder immer noch eine neue Novellierung desselben Prinzips dann proklamiert oder sowas. Und also der Gumbrecht hat ja seine besten Bücher zugeschrieben, zu dieser Latenzbeobachtungsfunktion vor allem. Genau. Also das wird besonders stark gemacht hier in diesem Abschnitt, würde ich sagen. Ja, dass man nicht einfach nur die Kritik mit einer besseren Gegenkritik erwidert, sondern die Kritikhaftigkeit schärft.
Ja, es gibt ja noch eine andere Version sozusagen der Selbstimplikation. Das ist ja zum Beispiel Adornos, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. Nur kann sich halt fragen, ob das jetzt sozusagen richtig oder falsch ist. Ja? Also das wäre sozusagen selbstimplikativ die naheliegende Frage, ja? ob das auch auf diese Beobachtung selbst zutrifft oder ob man diese Unterscheidung nur so wählt, um sich selbst alle möglichen Freiheiten nehmen zu können, alles Scheiße finden zu können.
Ja, oder die Unterschicht abzuwerten in ihrem Kunstgeschmack oder so. Oder? Ja, da kommt ja sehr viel zusammen. Dass man gar nicht alles will, aber das wird eben aufgerufen durch die Semantik allein schon. Ja.
Also um hier auf den Text zurückzukommen, ja. Was für mich noch wertvoll war, ist der Satz oben, den ich markiert habe. Also man einen Beobachter beobachten kann, wenn und nur wenn man darauf achtet, welche Unterscheidungen er verwendet. An der Formulierung ist mir eben wichtig sozusagen, also nicht, dass man die Beobachtung versucht nachzuvollziehen mit der gleichen Unterscheidung, sondern nur, dass ich in den Blick nehme, wenn ich einen Beobachter beobachte.
Und jetzt bringe ich dann doch nochmal das mit Referenz und Beobachten hin. Wenn man sich jetzt genau diesen Vorgang vorstellt, dass die soziologische Beobachtung auf Unterscheidungsgebrauch achtet. Ja. Wie macht man denn das genau? Ich habe ja noch nie im Leben eine Unterscheidung gesehen und auch sonst niemand. Sondern man sieht ja nur unterschieden wordenes, also unterschiedenes Spuren, die man deutet, als es wurden Unterscheidungen getroffen.
Nein. Wenn du jemanden siehst, der sortiert rote Kieselsteine von blauen Kieselsteinen, dann entsteht dir eine Vorstellung, welche Unterscheidungen gerade dort...
Genau. Du kannst sie nur hinbeobachten. Das ist eine Hypothese. Kann nur sein, dass er schlafwandelt oder sonst was. Warum er das macht, weißt du nicht. Sondern du musst sozusagen die Unterscheidung, die inferierst, du nimmst an, der unterscheidet offenbar nach Farbe. Es könnte aber sein, dass er eine Anweisung bekommen hat, dass da ganz kleine Nummern draufgeschrieben sind und er muss sie nach irgendeinem numerischen Code ordnet er die. Ne? Also insofern ist es so, was man sieht, sind immer nur Bezeichnungen, ist immer nur Referiertes und man beobachtet dieses Referierte, dieses Mitgeteilte daraufhin, in welchem Kontext denn das gemeint sein kann. Eben, unterscheidet er nach Farbe, warum macht er das? Oder also sobald man dann noch mit Motiven fragt, Also auf Beobachtung, auf Unterscheidungen achten heißt.
Ja, das landet ja dann da unten. Entschuldigung, Franz. Deswegen finde ich das mir so spannend. Und dann eben Moment desselben Systems, rekursiven Beobachtens von Beobachtung. Wer immer beobachtet, nimmt daran teil oder er beobachtet nicht. Das meint doch die Beobachtung zweiter Ordnung bezogen auf die erste Ordnung, oder nicht?
Ja, weil auch er, auch der Beobachter zweiter Ordnung immer irgendwas bezeichnet. Ne?
Und deswegen nimmt er an der Beobachtung erster Ordnung
teil. Ist ja uralt, dass man, wenn man zum Beispiel jemand sagt, das ist unbestimmt, dann ist es ja bestimmt als Unbestimmtes, könnte man dann in der Beobachtung zweiter Ordnung, also in einem anderen Wording sagen. Es geht um Aspekte, die sich zeigen, wenn man sozusagen von der Seite betrachtet, wenn man nicht denselben Standpunkt aus einnimmt wie den, den man betrachtet, sondern sozusagen von der Seite anguckt. Aber wie gesagt, auf Unterscheidungen, das ist ein hypothetisches, sozusagen ein, auf Kredit quasi, man ist ja irrtumsfähig. Mhm,
mh. Und das kann dann immerhin nur durch Kommunikation wieder evaluiert werden, ne? Weil wie gesagt, die Gegenseite einer Unterscheidung, die ein anderer macht, die ich in zweiter Ordnung beobachte, die kann ich nur vermuten und dann vielleicht nachfragen oder aus Anschlussgeschehen Rückfolgerungen machen, aber eigentlich sehe ich die Gegenseite, wenn der andere was bezeichnet, nicht.
Genau. Und dann merke ich erst, ach, um Himmels Willen, du dachtest, ich habe das davon unterschieden. Nein, dem Kontext wollte ich das gar nicht sehen. Ne? Und vielleicht wollte man es aber genau in dem Kontext sehen. Man denkt sich seinen Teil, also man muss dafür nicht vergessen. Ne? Das Bewusstsein macht, was es macht, ne? Und liefert ja. Beiträge ab. Und was diese Beiträge bedeuten, das wird kommunikativ ermittelt durch dieses Anschlussgeschehen. Ne? Mhm. Relative Unabhängigkeit von dem, was den Leuten so durch den Kopf geht dabei, ne? Wie auch jetzt in unserem Falle jetzt gerade.
Ja, also Moment, das klang jetzt irgendwie so ein bisschen, als wäre die Beobachtung zweiter Ordnung eigentlich eine Beobachtung von Referenzieren hin beobachtet als Beobachtung. Da
geht aber der Text ja gleich drauf ein. Und zwar, dass es sich wandelt von dem Beobachten, was wird beobachtet, zu dem Wie.
Da müssen wir warte mal. Rami, bei dem Beispiel, das würde ich noch nicht so sehen, den Einwand. Ich glaube, wir haben nur den Punkt stark gemacht, dass wenn wir als Beobachtung zweiter Ordnung jemanden beobachtet, der Unterscheidungen gebraucht, dann sehen wir von diesen Unterscheidungen immer nur das, was er bezeichnet, was er uns mitteilt oder nicht. Aber wir können es trotzdem so analysieren, als ob das ganz besonderen Sinn machen würde, wenn wir unterstellen würden, dass er diese Gegenseite gewählt hat und nicht irgendeine andere.
Also dann kann man aber auch referenzieren, nicht beobachten. Wenn man annimmt, dass sozusagen man eigentlich immer nur Beobachtungen beobachtet, bei der nur eine Seite bezeichnet wird und die andere unbezeichnet bleibt.
Ja,
genau. Du musst in die Form von Beobachtung bringen, um es thematisieren zu können. Ja,
also eine Beobachtung zweiter Ordnung könnte nicht unterscheiden, ob der Beobachtung erster Ordnung beobachtet oder nur referenziert. Das war das Argument, das würde ich ganz genauso sehen. Wie gesagt, der Unterschied ist auch sehr, sehr fein. Ne? Den kann man so noch machen oder man kann auch sagen, vielleicht ist es einfacher, wenn wir davon ausgehen, dass wir das alles Beobachtung nennen wollen, weil wir ja wissen, dass immer irgendwie Informationen entstehen und dass es immer wieder Anschlussgeschehen gibt. So kann man es ja vielleicht vereinfachen, diese Funktion.
Ja, aber es kommt ja später auch mit der Asymmetrie, ist ja in dem Formbegriff vom Luhmann ganz, ganz wichtig, dass diese Unterscheidungen ja asymmetrisch fungieren man deswegen ja inferiert, was wohl auf der anderen Seite des bezeichneten
aufhalten möge. Ja. Also die Beobachtung als supersymmetrische Sonderfunktion, eigentlich.
Aber das ist dann auch die Beobachtung erster und zweiter Ordnung ist asymmetrisch. Also das ist wirklich wichtig. Das ist eigentlich der Motor, dass es weitergeht und dass es überhaupt oszillieren könnte. Diese Asymmetrie.
Na, da kommen wir später noch hin. Das ist jetzt zu weit.
Ja, dann lesen wir noch weiter.
Peter, du bist dran. 4.
Du musst das Mikro aufmachen, sonst hören wir dich nicht.
Das kann ja auch mal ganz gut sein, ja. Die klassische akademische Epistemologie hat dem Erkennen die Aufgabe gestellt, die Realität so zu erkennen, wie sie ist und nicht so, wie sie nicht ist. Ihr lag damit die Sein-Nicht-Sein-Unterscheidung der Ontologie zugrunde. Nur in der Theologie konnte diese Unterscheidung mit Hilfe des Gottesbegriffs noch unterlaufen werden, indem man Gott dachte als jenseits aller Distinktionen, einschließlich der von Sein und Nichtsein, ja einschließlich der von Unterschiedensein und Nichtunterschiedensein. Die ontologisch beobachtenden Beobachter und die sie ontologisch beobachtende Erkenntnistheorie setzen eine allen vorgegebene Realität voraus, die man richtig bezeichnen könne, deshalb, wie Heidegger notiert, keine Unterscheidung von Wahrheit und Richtigkeit. Da es viele Menschen gibt, also viele Beobachter, hatte man das Problem der Übereinstimmung und brauchte mithin ein weiteres Zeichen für unrichtige Erkenntnis, mit dem man diese Beobachter einander wechselseitig auf Irrtümer hinweisen können. Der ontologischen Realitätssicht entsprach, das hat Gotthard Günther immer wieder betont, eine zweiwertige Logik. Selbst als man mit Descartes das Einzelbewusstsein, das ab da Subjekt heißt, als Erkennenden herausstellte, wurde die ontologisch-logischen Prämissen nicht aufgegeben. Und man verstieg sich sogar in die Idee, ein Einzelbewusstsein könne sich irren, nur um die vorausgesetzte Realität zu retten. Erst eine genauere Analyse der Unterscheidungslogik des Beobachtens distanziert uns von dieser Tradition. Eine besondere Leistung der Beobachtung besteht vor allem darin, Ereignisse mit mehr Systemzugehörigkeit als Einheiten identifizieren zu können. Man muss sich klar machen, was dies bedeutet in einer Welt, in der Ereignisse durch operativ geschlossene Systeme reproduziert werden und in der alle lebenden Systeme, Zellen, Immunsysteme, Gehirne und so weiter, nur ihre eigenen Zustände erkennen können. Wir hatten schon gesagt, ein Beobachter kann eine bewusste Kommunikation identifizieren. Er kann eine politisch induzierte Rechtsänderung als Einheit sehen, eine Zahlung als Erfüllung einer Rechtspflicht begreifen, aber auch Körperverhalten als Ausdruck von Bewusstseinszuständen interpretieren. Solche Mehrsystemereignisse sind zwar artifizielle Konstruktionen, sie haben keine einheitliche Vergangenheit und keine einheitliche Zukunft. Sie führen Geschichte zusammen und wieder auseinander. Sie integrieren und desintegrieren die unterschiedlichsten Systeme, aber alles nur für den Moment, in dem die Operation Beobachtung sich aktualisiert. Die Beobachtung konstruiert also eine temporale Realität, eine zeitdurchwirkte Wirklichkeit, in der sie selbst Eigenzeit braucht, um sich orientieren zu können. Wenn die Welt die Möglichkeit einschließt, sich zu beobachten, entsteht damit eine Realität, die mit operativer Geschlossenheit kompatibel ist, ja dieses Strukturgesetz auch in der Operation Beobachtung wieder voraussetzt, aber davon abhebt und sich ihr mit eigenen Reduktionen überlagert. Und schließlich ist diese Eigenleistung des Beobachters selbst anwendungsfähig. Der Beobachter kann seine Beobachtung mit dem beobachteten Ereignis identifizieren, kann also mehr Systemzugehörigkeiten produzieren, aber auch dies nur als faktische Operation, nur von Moment zu Moment, nur als autopoetisches System. Wow.
Also ich fand den Satz eigentlich am schönsten. Und man verstieg sich sogar in die Idee, ein Einzelbewusstsein könne sich irren, nur um die vorausgesetzte Realität zu retten. Ja, ja, diese alteuropäische Tradition ist aber auch sehr hartnäckig. Das machen wir, das führen wir hier im Lesemonat jeden Montag vor, dass wir sagen, ja, der Luhmann hat sich geirrt, nee, der Hartmut hat sich geirrt, nee, Konstantin irrt sich. Ja. Also das ist schon sehr, sehr hartnäckig, wenn man davon Abstand nehmen möchte.
Ja. Also vor allem die Idealisierung selber. Also das ist ja ein Wortwitz eigentlich. Also Descartes verstieg sich in die Idee. sie für Wirklichkeit halten zu wollen oder so. Also das Einzelbewusstsein können sich, das ist ja alles nur in seinem Kopf passiert. Und es gibt keine Realität, die irgendwie errettungswürdig gewesen wäre, schon gar nicht im 30-jährigen Krieg, als er das alles zusammengeschrieben hat da. Und diese Trennung von Leib und Seele irgendwie formalisieren wollte. Das ist
ja, wie so oft finde ich, sind das die Stellen, wo der Luhmann, um einen Gag zu platzieren, ja, die Philosophiegeschichte eindampft in einer Art und Weise. Das ist natürlich Quatsch. Nein, ist, was heißt, darf ich das wieder streichen? Law of Canceling. Aber die gesamte Philosophiegeschichte bis zu Niklas Luhmann auf sein Nichtsein, Differenz einzukochen, das ist halt sehr Günteresk und eine gewisse Zurechtstellung. Ja. Man könnte auch sagen, Strohmann, den er da fabriziert, das Kapitel wäre nicht schlechter, hätte er das weggelassen. Oder ich denke mal, das Problem, was er klar machen möchte, ist, aber das hätte er dann auf Kant mal referiert, hätte er gemerkt, dass auf diese Idee kam er schon vorher, dass eben diese Differenz zwischen Erkanntem und Erkennendem anders oder komplizierter zu konstruieren ist, als man es vielleicht in einem alltäglichen Weltverständnis und in vorkritischer Zeit sich vorgestellt hat. Und dass durch die Einführung der Beobachtung alle Ontologien und diese Sachen zu fungierenden Ontologien werden, was aber nicht heißt, dass Beliebigkeit reinkommt, sondern jetzt fängt ja gerade die Frage an, wie wird dann die Stabilität dann eingeführt ins System. Er hat ja nichts gegen sich irren, sondern sagen, um sich zu irren, muss noch viel mehr vorbereitet sein, als nur, dass die Welt ist, wie sie ist. Das System selbst muss, hat man ja letztes Mal schon, sich mit Begrenzungen versorgen. Darum geht es hier in dem meines Erachtens. Auf dieses Problem macht er aufmerksam, auf eine halt so eine ironische Art und Weise da auf Philosophie Bezug nehmend. Aber wichtig ist, denke ich mal, dass auch Widerstände und Irrtümer so alle systemspezifisch sind, vom System selbst fabriziert werden. Das eine Radikalisierung gewisserweise des kritischen Denkens.
Ja, ich bin geblieben, Entschuldigung, Konstantin, hier an dem Satz. Ereignisse mit mehr Systemzugehörigkeit als Einheiten identifizieren zu können. Da war ich kurz einen Moment lang so, ja, da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht gehabt. Und das kommt ja jetzt in dem, direkt ist der Absatz nach dem mit dem Irren, weil da ist ja in meiner Beobachtung außer Ordnung, bin ich mich da ja permanent am Irren. Also sozusagen, also ich meine, was ich da alles zusammenziehe, ne? Üblicherweise. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Und das ist.
Was hier über Bande mitschwingt, hat es durch Ontologie angedeutet. Was hier jetzt aber noch nicht thematisiert ist, sein eigenes Ersatzprogramm, nicht diese Medienform-Unterscheidung, die ja an die Stelle des klassischen Gegenstandbezugs tritt bei Luhmann. Und typisch für Medien oder die Stelle, an die es tritt, diese Substrat-Unterscheidung, ist ja die Invarianz. Also, dass sich Sachen nicht ändern im Ändern und das Registrieren dieser Patterns irgendwie. Und diese Figur, die mit der beschäftigt sich das Denken ja schon seit Jahrhunderten, seit Tausenden von Jahren. Und jetzt ist die Systemtheorie und dann nur mal eine neue Variante sozusagen, das zu versuchen auf den Begriff zu bringen.
Ja, mehr Welt in Reichweite bringen zu können. Also diese Mehrsystemzugehörigkeit spielt ja mit dem Komplexitätsgedanken. Der wird ja dann damit vorbereitet in gewisser Weise. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Descartes-Besonderheit zurück, wo sich jetzt Franz zu Recht darüber geärgert hat, über dieses Zusammenkürzen der alteuropäischen Beschäftigung damit. Also er hat ja in einem Interview mit Wolfgang Hagen immer wieder hervorgehoben, dass Descartes eben sein erster Test war, das Nachdenken über die Methode, also der Discours sur la Méthode, dann den daran zu prüfen, wie eben Descartes diese ganzen Bewusstseinsebenen voneinander geschieden hat. Und dass er eben das Cogito Ergo Sum durch das Cogito Ergo Sumus, also wir denken, also sind wir, ergänzen wollte. Und sich meint, daraus diese Frechheit erlauben zu dürfen, diese Monokausalität bei Descartes oder diese Verengung auf individual- oder subjekttheoretische Begrifflichkeiten dann zu lächerlich zu machen oder zumindest in ihrer Fehlbarkeit dann anzudeuten. Und diese Mehrsystemzugehörigkeit, also das sind ja alles so Begriffsinnovationen, die dann wieder mal aufkommen und die dann aber immer weiter verarbeitet werden direkt im nächsten Absatz und dann immer wieder eine andere Gestalt bekommen, offensichtlich. Die dann noch besser zu dem passt, worauf er hinaus möchte, also nämlich auf Wissenschafts-Sozialsystembeschreibung.
Also, denke ich auch. Das, was ja. das so ein Ausdruck wie Mehrsystemereignisse, die der Beobachter sozusagen zusammenkocht, sozusagen zu Einheiten, auf die man dann Bezug nehmen kann und an die man sich erinnern kann und so, das ist etwas, wo zum Beispiel bei Wittgenstein diese Vergleichsobjekte der Sprachspiele auch einstehen. Ne? Also dass man, oder Episoden bei so Skripten oder sowas. Ne? Also dass man kompakte Kommunikationsknäuel, wo ganz viele funktionssystemische Codes und so miteinander verwurschtelt sind, in denen die Leute nur drei harmlose Sätze sagen, aber gleichzeitig Unmengen Systeme einschnappen, aufgerufen werden, dass man das nicht als ein irres Blitzlichtgewitter sozusagen wahrnimmt, die Welt, sondern sie generalisiert in wiederbesuchbare und lernbare Einheiten oder Sinnformen eben. Und das stiftet eben die Teilnahme an Kommunikation, vor allem natürlich durch die Generalisierungsleistung der Sprache, aber allgemein von Zeichengebrauch natürlich. Hm.
Ja, es ist ein Vermögen, ne? Der Beobachtung, des Beobachters.
Dann lesen wir weiter, oder, Rami?
Ja,
Rami. Ja. Die klassisch-ontologische Disposition der Erkenntnistheorie konnte solche Sachverhalte nicht beschreiben. Sie blieb eindimensional, nämlich sachlich orientiert und konnte Zeit daher nur am Sachverhalt Bewegung erfassen. Dasselbe gilt für ihre Unfähigkeit, der Sozialdimension gerecht zu werden. So wird verständlich, dass die akademische Erkenntnistheorie die aufregendste Entdeckung der neuzeitlichen Wissensforschung nicht verarbeiten konnte, sondern marginalisieren musste, nämlich die Entdeckung von Latenz. Der Begriff bezeichnet die Möglichkeit zu beobachten und zu beschreiben, was andere nicht beobachten können. In der klassischen Epistemologie kam diese Möglichkeit nicht vor, es sei denn in Verkleidung als Irrtum oder als Irrtumsquelle. Im logisch-ontologischen Beobachtungsschema war sie nicht unterzubringen. Die Unfähigkeit zur Erfassung von Latenz blieb selber latent, was der blinde Fleck, was die Bedingung der Möglichkeit des Beobachtens, war die Bedingung der Möglichkeit des Beobachtens mit diesem Schema. Heute kann jedoch auch dies und gerade dies beobachtet werden. Im Entwickeln und Etablieren von Weisen der Beobachtung, die sich darauf kaprizieren, zu beobachten, was andere nicht beobachten können, hat offenbar die Kunst eine Vorreiterfunktion wahrgenommen. Der erste deutliche, anders nicht mögliche Fall scheint die Entdeckung der Zentralperspektive und ihre Umsetzung in Konstruktionsanweisungen gewesen zu sein. Italien seit dem 14. Jahrhundert. Die Perspektive funktioniert unbemerkt, gleichsam durchsichtig und auch im späteren metaphorischen Gebrauch des Begriffs wird diese Unbemerktheit festgehalten. Die Perspektivenbeobachtung verstärkt zunächst aber nur die Vorstellung der Welt als Illusion, als Trompe-l'œil. Sie wird in Richtung auf Subjektivität generalisiert und blendet damit die Frage aus, wer beobachtet, was ein anderer nicht beobachten kann und warum. Erst seit gut 200 Jahren findet das Problem der Latenz mehr und mehr Aufmerksamkeit, aber man hat den Eindruck einer illegitimen Geburt. Es ist das natürliche Kind der Epistemologie, dem aber nicht erlaubt wird, in die Familie einzutreten und sie fortzusetzen. Die Möglichkeit zu beobachten, was andere nicht, und zwar konstitutiv nicht beobachten können, ist als ein uneheliches Kind von Wissenschaft und Literatur auf die Welt gekommen, nämlich mit dem Roman des 18. Jahrhunderts. Sie ist also dem Buchdruck zu verdanken. Der Leser gewinnt Einblicke in die Motivstruktur der Helden, die diesen selbst verschlossen sind. Man denke an Richardsons Pamela. In der Romantik expandiert diese Möglichkeit. Der Autor wählt Inszenierungen, sei es historisierender, sei es skurriler, sei es legendärer Art, von denen er voraussetzt, dass der Leser deren Irrealität durchschaut. Das, was als gemeinsame Welt vorausgesetzt bleibt, muss erraten werden, entzieht sich der direkten, Ablehnung ermöglichenden, ja provozierenden Kommunikation. Marx macht die latente Funktion der politischen Ökonomie seiner Zeit transparent. Freud wiederholt dasselbe Verfahren für das Bewusstsein und dessen Sublimationen. Die Wissenssoziologie schließlich interessiert sich generell für soziale, aber nicht mitgewusste Bedingungen der Produktion von Wissen, und dies reicht von Schichtabhängigkeit bis zu Wissensproduktionsbedingungen im Labor. Soweit oder noch ein Stück weiter?
Ja, ja.
So vielleicht noch diesen Absatz, weil da geht es dann noch um... Ja. Von all dem nimmt die akademische Erkenntnistheorie keine Kenntnis. Es sei denn in der Form, dass sie auf Zirkelschlüsse und Paradoxien aufmerksam macht. Erst die Theorie beobachtender Systeme ermöglicht es, das Latenzproblem in die Erkenntnistheorie aufzunehmen. Man sieht dann auch sofort, was sich gegenüber der Tradition geändert hat. Es geht jetzt nicht mehr einfach um das Wissen des Nichtwissens, um Einsicht in die Grenzen aller Erkenntnisbemühungen, und es geht nicht mehr nur in ethischer Auslegung um Modestas oder in theologischer Auslegung um Erhaltung der Differenz von Wissen und Glauben. Vielmehr wird Latenz zum Zentralproblem der sozialen Produktion von Wissen, also auch zum Zentralproblem all dessen, was die Gesellschaft als Wissenschaft veranstaltet.
Danke.
Sehr interessant, wie Luhmann... Entschuldigung, mach du, André.
Also mir ist eigentlich nur eine Stelle besonders aufgefallen, die ich irgendwie mal kritisch in den Raum stellen würde, wo er schreibt, die Möglichkeit zu beobachten, was andere beobachten können, also Latenz, ist als uneheliches Kind von Wissenschaft und Literatur auf die Welt gekommen. Okay, mag sein. Nämlich mit dem Roman des 18. Jahrhunderts. Sie ist also dem Buchdruck zu verdanken. Also da bin ich jetzt kein Experte für antike Literatur. Müsste man dann mal fragen, ob diese Theoriefigur, dass andere was sehen, was andere nicht sehen, ob die wirklich erst mit dem, ob die sich dem Buchdruck verdankt. Also das Argument erscheint mir nicht plausibel.
Das hatten wir in den 40 Folgen Kunst der Gesellschaft doch schon mal angeteasert, oder?
Ja, müssen wir jetzt auch ja nicht endgültig klären, aber es liegt irgendwie nahe, das passiert ja gleichzeitig. Aber mit der Zentralperspektive erinnere ich das sehr schön. Da hat Günther das ja auch ausgeführt, dass wenn man das einmal begriffen hat, wie Zentralperspektive funktioniert, dass ich dann eben auch begründen kann in dem Bild, wenn ich das interpretiere, deute, der kann das nicht sehen, der steht ja hinter der Hecke. Ne? Also
ja, aber der Punkt ist doch, dass man doch damit ausschließt, dass sich die gesamten antiken Philosophen mit diesen Problemen noch nicht auseinandergesetzt hätten, dass das völlig neu wäre. Und das wage ich zu bezweifeln. Ich bin allerdings kein Experte für antike philosophische Texte.
Nee, aber hier mit dem Roman, Entschuldigung, Konstantin, du müsstest das doch souverän hinkriegen. Das ist ein anderer Held, der eben jetzt, also das, was er hier in der Figur des Romans da festmacht, das ist da schon neu.
Ja, also Luhmann schmeißt das ja alles rein, also historisierend, skurril, also picaresk oder das mit dem Legendarium, das ist aber wieder eine mittelalterliche Entlehnung. Also die Zentralperspektive wurde nicht entdeckt im 14. Jahrhundert, sondern sie wurde wieder oder neu entdeckt, nachdem man sie 1000 Jahre lang nicht beherrscht hat und plötzlich wieder so Schattenzeichnungen gemacht hat, wie die Pharaonen oder die altägyptische Kunst und so. Also Wolf Lepenius hat diesen Punkt stark gemacht. Also der hat ja gesagt, dass die Soziologie eigentlich in dieser Schnittmenge zwischen Kunst und Literatur, also Wissenschaft und Literatur, also da ihre in der Welt sein entdeckt hat und die Motivstruktur der Helden, die eben nicht mehr singularistisch sich irgendwie durch die Götterwelt schnetzeln oder irgendwelche Jungfrauen oder Drachen retten, sondern mit sich selbst beschäftigt sind. Also sie sich selbst als problematisch vorkommen in ihrem Interaktions- und Organisationsschema, das sie sich um sich herum aufgebaut haben. Und das, also, ja, das sind jetzt so Sprünge, die jetzt nicht so ganz klar sind. Also da würde ich auch wieder die Kastenlogik für verantwortlich machen, dass das jetzt irgendwie dran war offensichtlich, aber und dann diesen Übergang zu Marx und Freud und sowas schaffen sollte. Aber ja, also ich würde André da schon sagen, dass es da schon so Anschlussprobleme gibt. So
ich könnte mir vorstellen, würde man so überlegen, welches Problem ist denn, wird denn durch Latenzbeobachtung gelöst, dann könnte man sehen, ob dieses soziale Problem schon in vergangenen Zeiten bestand und auf andere Weise gelöst wurde. Und ich teile nämlich den Verdacht von André, dass sich nur die Art und Weise des Bearbeitens von Latenz im Übergang zur ausdifferenzierenden, funktionalen ausdifferenzierenden Gesellschaft sie ändert und dann auch durch solche Medien wie Buch. Aber wenn ich überlege, so beim Kikero, neulich habe ich gelesen, mit Virtus und solche Sachen, wo man erklärt, warum Leute zum Beispiel gute Sachen machen, obwohl sie auch nur menscheln wie alle anderen. Also diese Figur, dass die Leute getrieben sind durch Sachen, die sie selbst nicht kontrollieren, im Guten wie im Schlechten, vom Dämonenbesitz bis zur, ich meine, oder alle Ökonomen schon vor Adam Smith haben das mit der Hidden Hand halt sozusagen unterstellend praktiziert. Es wird nur neu thematisiert und also ich frage jetzt wie, weil ich bin, das ist mir so eine Frage, ne? Also dass Latenz da erst aufgekommen wäre, sondern typisch ist natürlich schon durch diese Erschütterungen dann auch so Marx und Freud und Nietzsche und so, dass man feststellt, was wir auch mit dem Hartmut besprochen haben, um rauszufinden, warum die Leute machen, was sie machen, hilft sie offenbar nicht, sie einfach nur zu fragen, ne? Das ist einfach. Ja. Aber das ist den Leuten ja vor 3000 Jahren auch schon aufgefallen. Und das, was dann als Erklärung überzeugt, warum die Leute so sind, wie sie sind und warum man gemeinsam blöd ist, das ändert sich ja. Ne? Aber das Problem der Latenz, was man dann als mit Latenz bezeichnet, das ist den Leuten früher auch schon aufgegangen, denke ich mal. Ne? Es wurde nur ihnen selber wahrscheinlich auch mehr, ich überlege jetzt, denke mal laut, mehr zugemutet irgendwie. Also es wurde personalisiert, das Risiko. Ja. Während man jetzt sich auf sein aufs Milieu rausreden kann. Ne? Ich bin nicht so, sondern ich bin so geboren und so reingewachsen.
Nature, ja, eigentlich ist es ja, wenn der Luhmann sagt, ja, die ganze Erkenntnistheorie hat eine ganz wichtige Sache bis auf 200 Jahre völlig vergessen und erst jetzt kommen wir da weiter. Ne? Da muss man sich mal überlegen, was das heißt. Ne? Also alle Erkenntnistheorie von Kant und was es davor so gab, sagt er, ja, ihr habt einfach vergessen, dass es das mit der Latenz gibt. Und das ist der entscheidende Punkt in der Erkenntnistheorie. Und das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt einfach echt mal ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob die alle wirklich so blöd war, wie er versucht, das hier darzustellen.
Ja, zumindest im Problem Fokus.
Schon drin. Also die anthropologischen Vorlesungen vom Kant, die dürfen dann schon unter Latenzentdeckungen, glaube ich, laufen. Ne?
Das glaube ich auch.
Aber die sind eben nicht so stark. Also das stimmt wirklich, die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, die hat Goethe gelesen, hat den Kopf, Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was das für ein knochiges, altes Büchlein geworden ist, das mit den Kritiken nicht mehr mithalten kann, an Komplexitätszugewinn zumindest. Also er macht ja dann stark am Anfang des Abschnitts, den Rami jetzt gelesen hat, dass diese Eindimensionalität durch Luhmanns Dreidimensionalität, dieser Sinndimension, überwunden werden könnte. Also wenn man die Temporalität von der Sozialität zu scheiden weiß, ohne wieder in alte Latenzprobleme zurückzufallen, dann hat man Mehrwertigkeit irgendwie erreicht oder mehr Systemzugehörigkeit bearbeitbar gemacht. Also wenn man Marx und Freud kombiniert, das ist ja dann die große Arbeit eigentlich von Adorno, Horkheimer und Co. gewesen. Interessanterweise umarmt Luhmann das jetzt nochmal, indem er das aufruft und dann aber sagt, dass sie mit den Begrifflichkeiten nicht sauber genug waren. Und dann, dass die also sich nicht von ihren Übervätern haben lösen können, offensichtlich. Naja, mal weitermachen.
Naja, aber wichtig wieder hier, wie ist der Begriff bestimmt? Also der Begriff bezeichnet die Möglichkeit, zu beobachten und zu beschreiben, was andere nicht beobachten können. das nehme ich jetzt daraus mit, Literatur hin oder her, weil das wird, ja, wichtig.
Genau, schauen wir mal, was er mit dem alles noch anfängt. Ich lese mal weiter. Alles beobachten ist Benutzen einer Unterscheidung zur Bezeichnung der einen und nicht der anderen Seite. Die Unterscheidung selbst fungiert dabei unbeobachtet, denn sonst müsste sie, um bezeichnet werden zu können, ihrerseits Komponente einer Unterscheidung sein, die dann ihrerseits unbeobachtet eingesetzt werden müsste. Jede Beobachtung ist in ihrer Unterscheidungsabhängigkeit sich selber latent. Genau das kann aber mit Hilfe einer anderen Unterscheidung beobachtet werden. Wer nicht beobachtet werden kann, kann was nicht beobachtet werden kann, kann beobachtet werden, wenngleich nur mit Hilfe eines Schemawechsels, also mit Hilfe von Zeit. Schon wenn man nicht nur Beobachtungen praktiziert, sondern nach dem Beobachter fragt, also nach dem System fragt, das Beobachtungen sequenzieren und sich dadurch ausdifferenzieren kann, vollzieht man einen solchen Schemawechsel. Man verwendet dann zum Beispiel die Unterscheidung von System und Umwelt. Das kann geschehen zur Beobachtung fremder wie zur Beobachtung eigener Beobachtung, wofür zusätzlich die Unterscheidung dieser Systemreferenzen erforderlich ist. All diese Weiterungen ändern aber nichts am Ausgangspunkt der Latenz der beobachteten Unbeobachtbarkeit. Eine Erkenntnistheorie, die dazu ansetzt, dieses Paradox der beobachtbaren Unbeobachtbarkeiten aufzulösen, wird vermutlich ganz andere Formen annehmen müssen als eine Erkenntnistheorie klassischen Stils, die ihr Ausgangsproblem in der Unterscheidung von Erkenntnis und Gegenstand gehabt hatte und deshalb auf die Frage zu antworten hatte, wie denn die Einheit dieser Differenz und wie Erkenntnis in diesem Sinne überhaupt möglich sei. Wir werden weiter unten zu prüfen haben, wie weit die Variante von Erkenntnistheorie, die gegenwärtig sich selbst als radikalen Konstruktivismus bezeichnet, diesen Ansprüchen bereits genügt. Wenn wir nun nochmals in klassischer Weise nach dem Realitätsbezug des Beobachtens fragen und wenn wir eine Nachfolgetheorie für den uralten epistemologischen Realismus suchen, hilft es wenig, mit manchen Konstruktivisten auf die Gegenposition des Idealismus zu setzen, beziehungsweise den Realitätsbezug aus der epistemologischen Problemstellung einfach zu streichen. Die genaue Beschreibung des Begriffs der Beobachtung hat uns bereits über diese unnütze Kontroverse hinausgeführt. Alles Beobachten findet real in der Realität statt und produziert diesen Unterschied, indem es unterscheidet. Wir müssen uns jetzt nur noch genauer klar machen, dass die Unterscheidung, so wie das operative Dual von Unterscheiden bezeichnen, in der Beobachtung als Einheit fungieren, aber nicht als Einheit bezeichnet, das heißt beobachtet werden können, weil dies eine weitere Beobachtung erfordern würde, die eine andere Unterscheidung heranführt. Der Realitätsbezug des Beobachtens liegt in dieser Einheit der Unterscheidung. Und er liegt eben damit in der Rekursivität des Beobachtens von Beobachtungen, die allein gewährleisten kann, dass alle Unterscheidungen ihrerseits unterschieden werden können. Man könnte auch sagen, er liegt darin, dass jede Bezeichnung immer noch etwas anderes außer sich voraussetzt, von dem sie unterschieden wird. Und zusätzlich darin, dass die gleiche Operation des Unterscheiden bezeichnenden Beobachtens auf jede Unterscheidung als Einheit wieder angewendet werden kann. Es muss vorausgesetzt werden, dass die Welt, was immer das ist, das Unterscheiden toleriert und dass sie je nachdem, durch welche Unterscheidung sie verletzt wird, die dadurch angeleiteten Beobachtungen und Beschreibungen auf verschiedene Weise irritiert. Alle Störung des Beobachtens ist daher immer schon relativ auf das Unterscheiden, das dem Beobachten zugrunde gelegt wird. Die Welt erscheint so gleichsam als involvierte Unsichtbarkeit oder auch als ein Hinweis auf eine nur rekursiv mögliche Erschließung. Die Welt ist, was immer sie als Unmarked State vor aller Beobachtung sein mag, für den Beobachten und wer sonst fragt danach, ein temporalisierbares Paradox. Sie kann also nur mit einer stationären, nicht Gegenstände fixierenden Logik erfasst werden. Und genau dies ist die epistemologische Aussage der operativen Logik von George Spencer Brown.
Jetzt haben wir noch 16 Minuten, um das zu besprechen.
Ja, ich gehe da eben jetzt auch gerne naiv ran, ja, wie ich das gerne mache. Jetzt lohnt es sich, dass wir das mit der Latenz gemacht haben und vorher das mit dem Beobachten. Denn mit dem Beobachten ist ja klar, dass ich, wenn ich beobachte, eben naiv beobachte, die Unterscheidung nicht mit in den Blick nehmen kann. Die bleibt mir ja immer verborgen in dem Moment des operativen Vollzugs des Beobachtens. Und jetzt werde ich dann eben neugierig, wie Kollege Luhmann das jetzt sozusagen dann weiterführt und auflöst. Das mache ich ja dann als Beobachtung zweiter Ordnung, dass ich meine Beobachtung erster Ordnung in den Blick nehme. Aber das kann ich eben nur machen mit Hilfe von Zeit, indem ich das eben dann nachmachen kann. Das war das, was ich dabei dachte, was André gerade gelesen hat.
Ja, Franz, du hast das ja wunderbar zusammengefasst. Ich habe, so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Sinne von, ich habe ja noch nie eine Unterscheidung gesehen oder so. Das ist es quasi, ne? Die Latenz, in die man da reinrutscht.
Ja, vor allem das. Ja. Interessant ist, dass ich da mit dem der Anfang von unserer heutigen Lesesession da wieder schließt. Da hat er gesagt, was war das? Die Unterscheidung ist der Grund der Beobachtung. Das ist ja ein unglaublich verweisungsreicher Satz und ziemlich raffiniert, denn da spielt natürlich der Hegel mit rein. Bei ihm ist ja auch der Grund die Einheit der Unterscheidung und nochmal der Unterscheidung und unter einer oder irgendwie, ich bringe es gar nicht zusammen, aber diese Verwicklung von verschiedenen Bestimmungsebenen und das ist ja auch genau die Form, auf die er hier abzielt. Und über diese Paradoxie oder Paradoxiemanie von ihm müsste man mal sprechen. Worin besteht die denn? Was ist jetzt da genau paradox? Dazu bleibt uns natürlich nicht mehr die Zeit, aber wir hatten es heute auf Twitter ja auch ganz kurz, diese Sache, dass es paradox wäre, dass man nicht anfangen kann, ohne schon angefangen zu haben. Interessant ist bei diesen, nur ein Gedanke, der mir dabei aufgefallen ist, dass bei all diesen Erzählungen, die Luhmann oder auch Spencer Brown in dem Zusammenhang abliefern, sie immer die Paradoxien vorstellen als etwas, was sozusagen die Form selbst gemacht hat, ohne ihr Zutun. Und ihre Rolle kommt erst ins Spiel, wo sie dann die Entfalter sind. Wo sie, ja, aber das Entfalter ist vorher, hat nichts damit zu tun, ist nahezu transzendental, ist eine Paradoxie rausgewachsen. Und dann kommt auf einmal der Ritter, der dann die Entfaltung anbietet und sagt, ab hier kann man nicht mehr so weitermachen, muss ändern. Und er unterschlägt vollkommen, dass ja auch wenn Beobachtung tatsächlich, wie wir ja gerade gelernt haben, wirklich der letzte Begriff oder der Grundbegriff der ganzen Theorie ist, dass natürlich auch die Paradoxie ihre Beobachtung ist, also eine Beobachterleistung. Ein Beobachter hat die Paradoxie gebastelt, verstrickt sich in ihr und überlegt sich dann, wie er damit umgeht.
Nein, nicht nur er sich selbst, sondern er überlegt, wie das in der Gesellschaft verhandelbar gemacht werden kann. Also das ist doch...
Ja, Tatsache ist, dass er, oder nicht Tatsache, sondern mein Vorschlag ist es, so dagegen zu beobachten, dass er die Betriebsvoraussetzungen seiner Paradoxien in vielen Fällen verschluckt. Zum Beispiel beim Anfang, dass er sich nicht an seine eigene Prämisse hält, dass nämlich die Systemtheorie Unbedingtheit nicht akzeptieren möchte, ist aber die Paradoxie des Anfangs, dass man nicht anfangen kann, funktioniert ja nur dann, wenn man von einem unbedingten Anfang ausgeht. Einen bestimmungslosen, absoluten Extremanfang. Das geht offenbar nicht. Ne?
Aber dann könnte man ja auch mit mittelalterlicher Scholastik argumentieren, mit der Creatio Continua und so weiter. Also dann könnte man.
Naja, aber der Punkt mit den Paradoxien ist schon wichtig. Ne? Ich glaube, dass der Luhmann diese Theoriefigur der Paradoxie schon sehr, sehr mag und sie überall auf Gesellschaft und Welt draufwirft, wo es geht. Man kann schon von so einer gewissen Paradoxie-Verliebtheit sprechen. Das ist, wenn man das scharf logisch betrachtet und eine Paradoxie von einem Selbstwiderspruch unterscheidet mit Kriterien, was man ja alles machen kann, dann stellt man eben fest, und ich glaube, das war Franz Argument, dass es eben schon gewisser Voraussetzungen bedarf, irgendetwas überhaupt als Paradoxie sehen zu wollen. Und wenn man das so will, dann sieht man es dann eben so. Und das geht ja dann noch weiter in dieser von der Systemtheorie abgeleiteten Systemik, dass man sagt, ja, Paradoxien ist praktisch die zentrale Theoriefigur für alle lebenden und von Leben abhängigen Systeme. Und das ist der Grund, warum strenge Logiker öfters in der Klapsmühle landen als andere. Und ich als Psychiater, genau ich kann das beurteilen und ich habe recht. Naja, klar muss man da sagen, natürlich hast du recht, schon aus Sicherheitsgründen, weil man von ihm nicht eingewiesen werden will. Ne? Aber das ist haarsträubender Unsinn. Das ist wirklich eine Unkenntnis von Logik als Disziplin, wenn man das so sehr überzieht.
Ja, aber das ist ja nicht eine Paradoxie-Tradition auf in einer Parallelaktion. Einerseits die Paradoxie als anregende Verblüffung, wie sie Aufklärung und Romantikern geschätzt hat. Und dann dieser moderne, logisch ausgelegte Paradoxiebegriff, wo man eigentlich von Antinomien sprechen müsste. Ne? Mit Kant, das vermischt er ja. Aber oft, ich denke, dass, wenn man aber diese Paradoxie mal kurz ausblendet, der Effekt dessen, was ich als Paradoxie beobachte, das ist höchst relevant, nämlich dass diese Verzeitlichung, dieses Nachträgliche, weil man könnte auf diese ganzen, das ist jetzt meine Auffassung, auf diese Paradoxie-Sums völlig verzichten, lass es einfach mal sein. Das sind keine Paradoxien im Gang, sondern es geht einfach nur, dass halt das sich im Anschluss geschehen nachträglich, also man kommt sich selbst zu spät, all diese Figuren, die seit das Denken sich aufs Denken richtet, einem auffallen, diese reflexiven Bezüge und dieses Verketten, das zeigt, da muss man von Paradoxie gar nicht reden, sondern es ist einfach nur eine Temporalisierung. Und das ist ja auch eine ganz tolle Idee vom Luhmann, dass meine Kritik wäre sozusagen, dass er nicht sich selbst genug auf sich selbst anwendet hier.
Ne? Ja, das ist aber Entschuldigung, aber die Forschungsfrage ist nicht, wie kann ich Paradoxien irgendwie negationsvollständig abbilden, sondern es geht immer um den Bezug auf Gesellschaftstheorie. Wie also bestimmte Begriffskonstruktionen, bestimmte Gesellschaftsordnungen regenerativ gestaltet haben oder bezeichnbar gemacht haben konnten. Also das ist ja dieser Satz mit diesem und zusätzlich darin, dass die gleiche Operation des unterscheidenden, bezeichnenden Beobachtens auf jede Unterscheidung als Einheit wieder angewandt werden kann. Es muss vorausgesetzt werden, dass die Welt, was immer das ist, das Unterscheiden toleriert, also erträgt und dass sie je nachdem, durch welche Unterscheidung sie verletzt wird, die dadurch angeleiteten Beobachtungen und Beschreibungen auf verschiedene Weise irritiert. Also Herrschaftslegitimation funktioniert ja genau dadurch, dass man bestimmte philosophische Ideen rekombiniert, um sie abzusichern und seinem Volk glaubhaft als Gesellschaftsphantasma vorleben kann, ohne dass es zu Revolutionen und zu Aufständen und zu Destabilisierungen und großflächigen Irritationen kommen kann. Und unter diesem Aspekt muss man die Alogizität und die Paralogismen und alles Mögliche, was da als Paradoxie hinbeobachtet wird, unter den Vorbehalt stellen, dass man damit eben die Irrationalität und die ganze Wirrnis, Verwirrnis von Gesellschaft dadurch erst erklärbar machen kann, wenn man sie eben nicht modus ponendo pollens oder mit diesen ganzen Schlussregeln dann fassen möchte.
Das Argument trifft hier nicht ganz. Du hast jetzt argumentiert, dass du sagst, der Luhmann will ja nur Soziologie machen, der will ja nur Gesellschaft beschreiben. Nee. Aber was er hier macht, ist eben Erkenntnistheorie. Und mit seiner Supertheorie greift er eben schon an ganz vielen Stellen über dieses Leute, keine Aufregung, ich mache ja nur Soziologie, hinaus. Und das kritisieren wir eben an der Stelle, dass man sagt, ja, ich meine, dieser eine Satz, ich fand den wirklich toll, wenn man da den Zwischenteil rausnimmt, die Welt ist ein temporalisierbares Paradox. finde ich wunderbar, wenn man nur das Paradox entschärfen könnte. Wenn er sagt, die Welt ist irgendetwas, was wir temporalisieren können, dann trifft es das Herzen von dem, was er uns eigentlich als Theorie anbieten will. Und nur als logischer Feingeist stört man und reibt man sich immer wieder an diesem Paradox.
Ja, an der nicht, also an der fehlenden Mathematisierbarkeit dessen, was er da vorlegt, an Wortakrobatik, was man ihm ja dann immer vorgeworfen hat. Also, das hat ja einen höheren Zweck, dass man eben dieser Wahnsinn, der sich Gesellschaft nennt, dass man den dann ausdifferenzieren können möchte irgendwie. Und dass die Mittel dann selber kontaminiert sind davon. Das ist ja der Vorwurf.
Naja, aber der Absatz ist schon sehr, sehr stark. Ne? Er sagt, also Leute, wir suchen eine Gegentheorie zum bekannten zum bekannten Realitätsbegriff. Wir müssen von diesem naiven Relativitätsbegriff wegkommen, aber eben auch nicht mit den Konstruktivisten und auch nicht mit den Idealisten. Also er macht da so einen ganzen, in einem Satz so einen riesen Rundumschlag, was alles nicht gehe, und das ist manchmal so ein bisschen sehr lax da.
Aber die haben ja wirklich unterschiedliche Interessen. Also, ja, aber Glasersfeld, der hat sich zum Beispiel für Kindheitsaufzucht und sowas, und für Babysprache und sowas interessiert, oder die er gerade genannt hat, Nico Steher und Siegfried J. Schmidt und so weiter, die haben ja ganz andere Interessen. Die wollen ja keine Gesellschaftstheorie machen im engeren Sinne. Die liefern Assistenzen für Luhmann, an denen er sich dann bedient, wie in so einem Supermarkt offensichtlich. Und daran kann man natürlich Anstoß nehmen, natürlich. Also wenn
ja, ich bin hängen geblieben hier eben an dem Unmarked-State und nicht Unmarked-Days. Also tatsächlich, wie es dann im Fließtext ist, die Welt vor aller Beobachtung. Ja, nun gut, er macht es halt immer gerne mit der Figur des Paradox dann eben auf. Aber eben nicht, dass ich etwas finde dann plötzlich in der Welt und das kann ich dann festnageln und sagen, hier, da und so weiter. Ich kann immer nur das im Blick nehmen, was ich gerade beobachte, und eben alles andere damit gerade in dem Augenblick nicht. Ne? So verstehe ich das mit diesem temporalisierbaren Paradox. Ich muss das eine nach dem anderen machen, aber eben damit wird mir rübergereicht, so wie er es hier schreibt, ich mache das. Und das ist nicht die Welt. Als Beobachter.
Na doch, es ist dann nur deine Welt.
Das ist genau alles, was ist seine Entschuldigung, Konstantin, und genau dies ist die epistemologische Aussage der operativen Logik von George Spencer Brown. Punkt.
Jo. Naja. Genau, damit schließt sich so ein bisschen.
Eine Logik macht natürlich gar keine epistemologische Aussage.
Ja.
Oder auch vorhin, der Kalkül schiebt etwas vor, den Kalkül schiebt nichts. Das ist ein System aus Verweisungen und Regeln, die sind in einem Schlag da, die entwickeln sie auch nicht. Sondern was sich in dem Buch entwickelt, ist die Didaktik, wie den Leser der Kalkül näher gebracht wird.
Ja.
Auch dieses mit dem anfangslosen Anfang und so, dass er, weil der Fluch war, der Luhmann hat nur die ersten drei Seiten gelesen und er hat sozusagen die Architektur von den Laws of Form deswegen nicht so registriert, oder das war ihm egal, welche Funktion diese ersten Seiten haben im Zuge des induktiven Aufbaus dieses Kalkül-Lehrbuchs Laws of Form sozusagen. Das ist ja keine Formensammlung, ne? Sondern es ist ja eine betreute Reise quasi. Und das wiederholt er immer so als Schöpfungsgeschichte, was immer die Welt vor ihrer Beobachtung war, oder anfangslos anfangen, er ist da richtig gehend obsessiv mit diesem Thema. Ne?
Ja, aber das Interessante ist, dass er mit diesem letzten Satz, den wir gelesen haben, und genau dies ist die epistemologische Aussage der operativen Logik von George Spencer Brown, er das abbindet, was wir heute als ersten Satz gelesen haben. Dass er nämlich sagt, oh, dieses Laws of Form, da will ich gar nicht beurteilen, ob das logisch überhaupt viel mehr ist wie boolesche Logik. Da gibt es große Kontroversen. Das interessiert mich alles nicht. Darauf möchte ich hier nicht eingehen. Ich möchte nur daran anschließen. Und er schließt daran an, dass er sagt, er gewinnt dadurch daraus eine epistemologische Orientierung für das, was er machen will, nämlich Beobachter beobachten, Beobachter.
Ja, es sind sozusagen ja, wie so eine Mechanik des Beobachtens, indem er sozusagen den Beobachter identifiziert mit den drei, vier Stellen bei Spencer Brown, wo es heißt, maybe confused with the observer. Wenn man sich die genauer anschaut, da haben wir jetzt keine Zeit mehr dafür, da gibt es ja auch Literaturdiskussionen darüber, ist auch das ein Missverständnis. Er schließt halt, weil es ja gerade so gut gepasst hat, an Heinz von Förster, den davon überzeugt hat, diese Logik im Spencer Brown kurz mit der Figur des, ja, des Beobachters, da gehen so viele Traditionslinien ein in diesen Knäuel Beobachter und Beobachtung beim Luhmann, was verdeckt wird durch diese extrem abstrakte Rede immer mit dem Unterscheiden und Bezeichnen. Ne? Aber es ist ja so aufgeladen mit so vielen Traditionslinien, ne? Über, von Kybernetik, wie man jetzt in der Epistemologie da arbeitet, man sich am Idealismus ab und so. Es ist unglaublich, was da alles drinsteckt. Ne? Und mal, vielleicht zu viel. Ne?
Ja, aber wenn er sich so erkenntnistheoretisch abgrenzt vom Realitätsbezug und dann auch abgrenzt vom Idealismus und sagt, naja, wir können nicht mehr viel machen wie Beobachter beobachten. Und das ist daraus, aus dieser rekursiven Operation temporalisiert, müssen sich Eigenwerte, Eigenformen rausbilden, mit denen wir dann weitermachen können.
Ja, alles andere wäre gefährlich.
Wenn man einmal großzügig ist, muss man sagen, naja, das ist ja schon ein neuer Zug in dieser erkenntnistheoretischen Debatte. Ne? Also so hat das noch keiner vorher gesagt.
Ja, und ich wollte, und er erinnert daran an dem Absatz, dass es aber Realität gibt. Ne? Das hat er ja vorher schon gemacht. Also Grenzen.
Wobei, dann empfehle ich die entsprechende Stelle beim Kant zu lesen, wo er auch sagt, dass der transzendentale Idealist natürlich gleichzeitig natürlich Empirist sein kann. Und wenn er nachschauen will, ob der Fernseher noch an ist, geht er ins Zimmer und guckt nach, ob an ist. Ne? Also da hat der Transzendentalphilosoph ja gar kein Problem damit.
Hat der Kant von Fernseher geschrieben?
Nur Schwarz-Weiß-Fernseher natürlich.
Laterne Magica. Ah, der Farbe gab es damals noch nicht. Genau, dachte ich mir.
Da gab es zu viel Farbe, zu viel Blut, Zoll. Aber das, was André gerade gesagt hat, mit dem Beobachter beobachten. Also die deutsche Geschichte ist ja reich von programmatischen, gesellschaftstheoretischen Großentwürfen, die alle irgendwo diesen Operationalisierungsdrang hatten und die immer meinten, dass ihre Idee von Gesellschaft irgendwie umsetzbar wäre oder gangbar oder viabel oder sowas. Ja, also das sind so typische Begriffe der Konstruktivisten, was man alles so ertragen kann, was der Gesellschaftskörper alles so erträgt, was man den Beobachtern so zumuten kann an Realitätsvorstellungen und so weiter. Also das ist doch sehr wohltuend zu sehen, dass dann diese Nachkriegssoziologie das geschafft hat, eine Theorie hervorzubringen, die wohltuend anspruchslos ist in ihrer eigenen Verortung im Kanon. Und die Franzosen und sowas und die meisten Amerikaner ja immer noch irgendwelche westlichen Progressivitätsideale dann hervorheben wollen, die dann irgendwo nicht mehr universalisierbar werden. Also, wenn man das von diesem Winkel dann aus mal sieht. Also,
dass uns das gefällt und dass wir das mögen, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja, klar.
Ja, würden wir Habermas an der Verbesserung von der Europäischen Union arbeiten und uns wundern, warum nicht alle miteinander auskommen, weil doch alle so viel leben und sowas. Naja.
Also ich finde die Herausforderung oder die Provokation vom Luhmann enorm, dass er sagt, dass die Einführung des Letztbegriffs der Beobachtung so viel leisten kann und so eine Wende ist, wie praktisch vom Anspruch her ähnlich, so wie diese kritische Wendung, wo man zwischen Empirismus und Rationalismus endlich mal jetzt Pause, jetzt machen wir mal Kant, so ähnlich positioniert er, und jetzt machen wir mal in Systeme. Das ist, ich kann es gar nicht bewerten, weil ich mich zu wenig auskenne. Ich schaue da nur ein bisschen über die Schuspe, also das,
Naja, und das Interessante ist ja, dass er eben schon von seiner Forschungsfrage herkommt. Nämlich, er beobachtet eben auch Erkenntnistheorie aus der Systemreferenzgesellschaft. Und all die schlauen Philosophen vorher, die haben eben aus einer aus der Sicht ihres eigenen Bewusstseins sich ihre Systeme zusammengezimmert. Da gab es noch wenig Notwendigkeit für so eine soziale Dimension in dieser Erkenntnistheorie, die vielleicht erst mit der Industrialisierung wirklich kritisch geworden ist.
Ja. Ja, also Kant hat ja über diese wilden Völker außerhalb der Zivilisiertheit genauso geschrieben, wie heute Tierethiker über die Nutztierhaltung und sowas schreiben. Also das hat ja, das ist ganz böse jetzt, aber das ist wirklich diese Schematistik zieht sich ja bei Kant in seinem Gesellschaftsbild durch. Also trotzdem er dem Individuum so viel Rationalität zumutet und Vernunftbegabtheit und so weiter, hört es ja dann plötzlich irgendwo auf. So, je weiter sich das von Königsberg entfernt, desto weniger rational scheint es alles zu werden. Oder so. Also, und das sind ja schon beobachte Abhängigkeiten, wie André das gerade gesagt hat, die sehr wenig Sozialdimensionalität mit einbezogen haben, offensichtlich.
Wir haben ja von Wehwill und zum Gegenbeobachter gelernt, wir sollen nicht mehr mit den Augen rollen. Das ist zu verräterisch.
Ja, das sollte man so eines anderen sehen.
Genau, das war eine sehr schöne Formulierung. Kritik nur so hier aufführbar ist, als wie sie nicht die Teilnahmebereitschaft beim nächsten Mal irgendwie in Frage stellt. Das war wirklich sehr, sehr schön beobachtet. Es war eigentlich die schönste Kritik, die wir je bekommen haben. Jörg Rebel, Soziologe aus der Schweiz, jedem hier im Publikum anempfohlen, was der von unserer Veranstaltung hält.
Bei Luhmann heißt es ja das Gesetz des Wiedersehens, das die Anwesenden diszipliniert.
Servus, Pfirti, macht's gut.
Sehr schön. Jetzt wird es auch noch versöhnlich zu Weihnachten mit dem Ausklang bei uns.
Genau.
In diesem Sinne sehen wir uns dann wieder nächstes Jahr.
Am 2. Januar geht es erst weiter.
Okay.
Schauen wir mal.
Dann.
Also bis dann. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.